anpredigt. Wie Nehemia war weit entfernt von Jerusalem, wie er von Gott diese Vision bekam, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Er hatte gehört, wie kaputt alles war, wie Jerusalem in Schutt und Asche lag und wie und ihm war klar, Gott hat sich das ganz anders vorgestellt. Ihm war klar, Gottes Plan für Jerusalem war ein anderer. Gott wollte Jerusalem als sichtbares Zeichen, als Ort, an dem er wohnt, in dem er erfahr und erlebbar ist. Und weil jetzt Jerusalem in Schutt und Asche lag, deswegen war ihm klar, hier komme ich ins Spiel. Mein Job ist es, mein Auftrag ist es, Gottes Plan Wirklichkeit werden zu lassen, dabei mitzuhelfen. Oder um es in dieser Vision zu sagen, die da formuliert war, dass aus diesen Schutthaufen, die diese Stadtmauer darstellen, dass daraus wieder lebendige Steine werden. Wir haben gesehen, dass Jerusalem für uns Christen heute vielleicht, wenn man das so vergleichen möchte und eine Parallele ziehen möchte, dass das für uns Gemeinde ist. Und denn in Gemeinde wird Gott angebetet, hier wird sein Wort verkündigt, hier ist er hoffentlich erlebbar, hier ist er hoffentlich erfahrbar. Und so wie bei Nehemia jeder Einzelne gebraucht wurde, um diese Stadtmauer aufzubauen, so sind wir gebraucht. So ist jeder Einzelne von euch, von uns gebraucht, beauftragt und berufen, hier am sichtbaren Reich Gottes, an dieser sichtbaren Gemeinde mitzubauen. Und das gilt immer noch, ob es im Catering-Bereich ist oder woanders. Wenn ihr sagt, hey, ich habe meinen Platz noch nicht gefunden, kommt nachher auf mich oder jemand anders hier zu. Wir brauchen euch. Gott braucht euch hier, um sein Reich zu bauen. Letztes Mal habt ihr alle auch von mir einen Stein bekommen, ihr habt am Eingang so einen Lego-Duplo-Stein bekommen. Ihr solltet danach etwas bauen, Jerusalem nachbauen sozusagen. Und wir haben ja daraus so einen kleinen Contest gemacht zwischen Abend- und Morgengottesdienst, wer irgendwie das bessere Haus gebaut kriegt. Und hier kommt das Ergebnis. Das ist Jerusalem von morgens. Sieht so aus, beeindruckend. Jetzt kommt Jerusalem von abends. Ich würde sagen, wir haben hauchdünn haben wir gewonnen. Nein, kleiner Scherz. Bitte das nächste Bild, hier ist die Wahrheit. Also ich finde, wir haben trotzdem gewonnen, oder? Ja, natürlich, genau. Sehr gut. So, das noch als kleiner Nachtrag. Okay, man könnte denken, Jerusalem steht, die Mauer ist aufgebaut, die Stadtmauer ist in Rekordzeit fertig geworden. Alle sind beeindruckt zur Zeit Nehemias, alle loben Gott, Ende gut, alles gut. Oder wenn man es auf uns betrachtet, ey, ich bin in Gemeinde angekommen, ich arbeite hier mit, ich baue am Reich Gottes mit, ich trage dazu bei, alles prima, Ende gut, alles gut. Punkt ist, das stimmt so nicht ganz. Denn wenn wir mal in Gemeinde angekommen sind, dann sind wir noch nicht am Ziel, dann geht die Reise erst so richtig los. Und das Entscheidende ist nicht sozusagen die Stadtmauer an sich, sondern das Entscheidende ist, was passiert innerhalb der Stadtmauer. Was passiert eigentlich in uns? Und bei Nehemia, da war die Situation folgende. Die Mauer, die wurde am 25. des 6. Monats, der Monat heißt Elul, und am 25.6. wurde diese Mauer vollendet. So, die Mauer ist fertig, aber die Stadt innerhalb der Mauer, die ist nach wie vor kaputt. Da ist überhaupt nichts fertig. Die Häuser sind zerstört, da ist überall liegen Trümmer rum, vieles ist kaputt. Da wäre noch ganz viel zu tun. Und jetzt, was jetzt geschieht, wir sind jetzt 5 Tage später, wir sind am 1. des 7. Monats, vorher war der 25.6., jetzt der 1.7., 5 Tage später passiert Folgendes. Und zwar werden wir Zeugen von einer, ich sag mal, von der zweiten Renovierung. Der äußere Schutzring, die Stadtmauer, die wurde erneuert und jetzt geht's ans Innere. Ein zweiter Aspekt, der soll in seinen gottgewollten Zustand versetzt werden. Und ich rede jetzt nicht von weiteren Bauwerken, jetzt wird es persönlich. Es geht um das Volk Gottes, es geht um den Einzelnen. Und in diesem Text, den wir gleich lesen, da geht es um die Frage, wie kann das Volk wie die Mauer werden? Ja, wie kann das Volk wie die Mauer werden? Wie kann das Volk in seinen gottgewollten Zustand, in seine eine gottwohlgefällige Beziehung kommen? Und das ist eine Frage, die beschäftigt mich persönlich immer wieder. Die Frage, wie kann aus mir ein Mensch nach Gottes Wohlgefallen werden? Wie kann aus mir dieser Mensch werden, den Gott im Blick hatte, den Gott sich vorgestellt hat, als er mich geschaffen hat? Wie kann aus mir so jemand werden? Auf der einen Seite in der Bibel lese ich, dass ich zum Ebenbild, dass wir zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und das ist ein fantastischer Zuspruch, dass Gott sagt, du bist mein Ebenbild. Auf der anderen Seite ist das ein ganz enormer Anspruch. Ich soll Ebenbild Gottes sein. Ich soll Gott widerspiegeln. Und ganz oft, wenn ich mein Leben angucke, dann nehme ich wahr, ich bin kein gutes Ebenbild. Ich liefere, wenn überhaupt, einen sehr verzerrtes Bild von Gott ab. Und dann ist im Neuen Testament immer wieder davon die Rede, dass wir in das Bild Christi verwandelt werden sollen, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Ich denke, ja, würde ich gern, liebend gern. Aber wie? Wie kann denn das gehen, dass ich zum Ebenbild werde? Wie werde ich ein Mensch nach Gottes Wohlgefallen? Und der Text in Nehemia, der ist dazu hilfreich. Wir lesen aus Nehemia Kapitel 8. Ich lese mal vor. Als der 7. Monat herankam und die Israeliten in ihren Städten lebten, versammelte sich das ganze Volk vollzählig auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sagten zu Esra, dem Lehrer des Gesetzes, bring doch das Buch her, in dem das Gesetz steht, das der Herr den Israeliten durch Mose gegeben hat. Da brachte der Priester Esra das Gesetzbuch vor die Gemeinde, die Männer und Frauen und alle Kinder, die es schon verstehen konnten. Am ersten Tag des 7. Monats, vom frühen Morgen bis zum Mittag, verlas er das Gesetzbuch auf dem Platz vor dem Wassertor. Und das ganze Volk hörte gespannt auf die Worte des Buches. Esra, der Lehrer des Gesetzes, stand dabei auf einem hölzernen Podest, das man zu diesem Zweck errichtet hatte. Neben ihm standen auf der rechten Seite Matthias, Schema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maaseia, auf der linken Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sechaja und Meshulam. Geschafft. Esra öffnete die Buchrolle und weil er höher stand als das Volk, konnten es alle sehen. Da stand das ganze Volk auf. Zuerst pries Esra den Herrn, den großen Gott, und alle antworteten mit zum Gebet erhobenen Händen. Amen, Amen. Sie warfen sich auf die Knie und berührten mit der Stirn die Erde, um dem Herrn Ehre zu erweisen. Die Leviten, zweite Runde, Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan und Pelaya, gingen zu den Leuten hin und halfen ihnen, das Gelesene zu verstehen. Sie gaben eine mündliche Übersetzung des Gesetzes und erklärten es den Leuten so, dass sie es verstehen konnten. Als das Volk die strengen Forderungen des Gesetzes hörte, fingen alle an, laut zu weinen. Da sagte der Statthalter Nehemia, der Priester und Lehrer Esra und die Leviten zu ihnen, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein heiliger Tag, ein Festtag zur Ehre des Herrn eures Gottes. Und Esra sagte zu ihnen, geht nun, esst und trinkt, nehmt das Beste, was ihr habt und gebt auch denen etwas, die nichts haben. Der heutige Tag ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Auch die Leviten redeten den Leuten zu, beruhigt euch, denn dieser Tag ist ein Festtag des Herrn. Macht euch nur keine Sorgen. Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen vorgelesen worden war. Wir sehen hier in dem Text, was idealerweise in unseren Gottesdiensten und darüber hinaus passiert. Wir lesen hier und sehen hier, wie Menschen von Gott geformt werden. Wie sie durch eine Begegnung mit dem Wort Gottes, hier durch das Hören von der Predigt, wie sie dadurch verändert werden. Ich möchte ein paar Punkte zu dem Text sagen. Das erste ist, das ganze Volk kommt zusammen. Alle. Das ganze Volk. Vollzählig. Inklusive Frauen und Kinder. Alle sind da. Stellt euch mal die Stadt vor. Da geht nichts mehr. Willst Brötchen kaufen morgens? Bäcker hängt ein Schild drin, geschlossen. Willst tanken? Tankstelle ist dicht. Nichts geht mehr, weil alle beim Gottesdienst sind. Die ganze Stadt ist versammelt. Diese Zusammenkunft, die hatte für sie alle allerhöchste Priorität. Nichts gab es, was wichtiger war als dieser Gottesdienstbesuch. Kurze Rückfrage. Ist das so? Ist das unsere Haltung gegenüber Gottesdienst? Lass diese Frage mal so ein bisschen mitlaufen, denn das, was jetzt kommt, das baut alles darauf auf. Warum war das für die Leute so wichtig? Warum war das so wichtig? Ich meine, der Gottesdienstbesuch war ihnen so wichtig. Und dabei hatten die Häuser, die waren nicht ganz, waren kaputt. Egal, Gottesdienst war wichtiger. Das Dach war undicht. War egal, sie sind alle dahin gegangen. Warum? Sie sind dahin gegangen, weil sie eine Sache wollten. Und bei der Vorbereitung auf die Predigt, da kam mir dabei die Idee sozusagen, das ist wie in diesem einen relativ bekannten Werbespot. Jetzt bräuchte ich mal ein bisschen euren Support. Da gibt es diese Werbung, die kennt ihr sicherlich alle. Da fragt ein Mensch im Stadion, wollt ihr Verlängerung? Wollt ihr Elfmeterschießen? Was wollt ihr dann? Hallo? Ich hätte gern ein bisschen Enthusiasmus. Glaubt doch nicht im Ernst, dass euch jemand Mauam gibt. Mauam. Ja? Das heißt, was wollt ihr dann? Und dann kommt ein Brett, ja? Was wollt ihr dann? Ah, ich krieg trotzdem keins. So. Ungefähr so war das da. Esra fragt die Leute, ey, was wollt ihr? Und die sagen, wir wollen das Gesetz. Bitte gib uns das Gesetz. Wir wollen das Gesetz. Wir wollen das Gesetz hören. Als ich das so gelesen habe, dachte ich, komisch. Ihr habt mich noch nie so gebeten, mal über Levitikus zu predigen oder so. Also wenn ihr mal so richtig Gesetz wollt, gerne. Müsst ihr mich schon auch so bitten. So, warum lassen die alles stehen und liegen, um die Tora zu hören? Weil das Wort, das von Gott kommt, im Judentum unvorstellbar wertvoll ist. Und im ganzen Alten Testament finden wir immer wieder diese Liebe zum Wort Gottes. Da heißt es, dein Wort, oh Gott, das ist kostbarer als Gold für mich. Das ist köstlicher als Honig in meinem Mund. Dein Wort, das ist ein Licht auf meinem Weg und so weiter. Und für die Israeliten war klar, wir sind gerade auf einem Weg. Auf einem Weg von einem Schutthaufen zu lebendigen Steinen. Und auf diesem Weg der Erneuerung, da brauchen wir Gottes Wort. Da brauchen wir dieses Licht auf unserem Weg. Und das Ding ist, wir alle, wir sind auch auf einem Weg. Wir sind auf dem Weg Jesus nach. Nachfolge, auf dem Weg der Erneuerung. Auf diesem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Und da brauchen wir das Wort Gottes als Autorität, als etwas, an dem wir uns ausrichten, als etwas, als Maßstab, der uns kritisieren, hinterfragen und neu ausrichten kann. Und für die Leute, damals, da war die Autorität der Bibel nahezu unangetastet. Man sieht das an dem Umgang damit. Wir haben gerade von recht ehrfürchtigem Verhalten gelesen. Als diese Schriftrolle aufgetan wurde, da hat sich das ganze Volk erhoben. Die sind alle aufgestanden, weil ihnen klar war, Achtung, jetzt spricht Gott. Das ist eine Frage des Respekts, wie ich mich dann verhalte. Wir lesen von erhobenen Händen, von einem gemeinsamen lauten Amen. Das als kleine Randnotiz. Wenn ich nachher die Predigt mit einem Amen abschließe, dann möchte ich ein dermaßen donnerndes Amen, das nur so kracht. So, das ist eine Frage dessen, dass man sagt, jawohl, hier spricht Gott. Das ist nicht nur irgendwas, was passiert, sondern hier redet Gott. Und sie haben diese Erwartung, dass in dieser Versammlung Gott durch sein Wort und durch seinen Diener Esra zu ihnen spricht. Deswegen stehen sie da vom frühen Morgen bis zum Mittag. Das sind ungefähr 6 bis 7 Stunden. 6 bis 7 Stunden lauschen sie der Predigt und da steht gespannt. Und mit diesem Punkt ist eigentlich alles gesagt für heute. Ja, das ist die biblische Antwort darauf, wie lang sollte eine Predigt eigentlich sein? Ab wann darf man sich wegen Überlänge beschweren? Nicht vor 6 Stunden. Ich liebe diesen Text. So, die hören das Wort. Und was ich spannend finde, ist, ihnen wird nicht einfach nur die Bibel vorgelesen, so nach dem Motto, hört das Wort und dann ist gut. Nein, es wird ihnen von Berufsgeistlichen, wie Esra es einer war, aber auch von Laien, von Menschen mit normalen Jobs, wird ihnen das Wort erklärt, sodass sie es verstehen können. Und im Zuge jetzt des Hörens, im Zuge des Erklärtbekommens, da passiert's. Dem Volk, dem Einzelnen wird klar, das, was gerade gesagt wurde, das gilt mir. Es geht um mich persönlich. Sie erkennen, es geht hier nicht um irgendwelche abstrakten theologischen Dinge. Es geht nicht um die Frage, ob was dogmatisch richtig oder falsch ist. Nein, es geht um mich. Und als sie das erkennen, fangen sie alle miteinander das Weinen an. Es gibt Ausleger, die sagen, sie hätten geweint, weil die Predigt 6 Stunden ging. Glaube ich nicht. Sie weinten, weil sie mit dem Wort Gottes konfrontiert wurden. Das heißt hier, weil sie die strengen Forderungen des Gesetzes hören und verstehen. Der Punkt ist, wir wissen nicht, welcher Text ihnen genau vorgelesen wurde. Man kann davon ausgehen, sie kannten diesen Text bereits. Es war nichts Neues für sie. Der Text war altbekannt. Und doch ist was passiert. Durch die Predigt von Esra, durch persönliche Erklärung von anderen Leuten, dadurch hat Gott plötzlich persönlich zu ihnen gesprochen. Und dieses alte Wort, das hunderte von Jahren alt war, das wurde plötzlich hochaktuell. Und das kann man nicht machen, dass Gott redet. Dafür kann man nur beten, das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass Gott zum Beispiel durch uns Pastoren so redet. Und er sich selbst und seinen Willen deutlich macht, dass er ihn offenbart, dass, wie Paulus das in Römer 10, 17 schreibt, dass Glaube bei euch und bei mir aus der Predigt kommt, dass der erwächst als Folge vom Predigthören. Das ist mein Gebet, dass Gott zu euch redet, wenn ihr in Hauskreisen die Sache persönlicher macht, euch euer Hauskreisleiter was erklärt. Dass Gott zu euch redet, wenn ihr selber sein Wort lest, durch den Heiligen Geist, den er in euch gegeben hat. Das Volk weint und sie haben erkannt, das Gesetz fordert Dinge und wir sind meilenweit davon entfernt, die nur irgendwie ansatzweise erfüllen zu können. Und an sich würde man ja sagen, ey super, jetzt hat man das Volk genau da, wo man es möchte. Ja, sie erkennen ihre Sünde, sie tun Buße, prima. Und was ich interessant finde, ist, dass Israel die Leute nicht in diesem Zustand nach Hause gehen lässt. Er sagt, seid nicht traurig. Heute ist nämlich ein heiliger Tag. Esst und trinkt und gebt ab an die, die nichts haben. Heute ist ein Festtag zur Ehre des Herrn. Macht euch keine Sorgen. Weint nicht. Die Freude am Herrn, die ist eure Stärke. Und das, was wir da sehen, das ist spannend. Im wahrsten Sinn des Wortes, wir sehen hier nämlich eine Spannung, die heute noch genauso besteht wie damals. Und es ist mir sehr wichtig, dass wir diese Spannung nicht irgendwie einseitig auflösen versuchen, sondern in dieser Spannung leben. Auf der einen Seite das Volk, das trauert und verzweifelt ist, weil sie merken, ich kann das Gesetz nicht erfüllen. Und sie sind deswegen traurig und weinen. Das ist die eine Seite, das Gesetz, was einen erschüttert. Und dann kommt Esra und sagt, Achtung Leute, das ist nur die eine Seite, die der heilige Gott nun mal mit sich bringt. Heute sollt ihr aber auch die andere sehen. Wir feiern nämlich heute unseren Gott. Diesen Gott, der uns diese Gesetze gegeben hat. Aber das ist kein Grund zur Depression, sondern dass Gott uns diese Gesetze gegeben hat. Das liegt doch daran, dass er uns erwählt hat. Dass er uns will. Und indem Esra die Leute mit in diesen größeren Zusammenhang nimmt, der sagt, Leute, heute ist ein Festtag. Heute erinnern wir uns, dass Gott uns als kleines, mickriges Volk erwählt hat. Er hat uns die Gebote gegeben. Aber er hat uns aus Gnade erwählt. Dadurch hält Esra diese Spannung, finde ich, genial aufrecht. Er nimmt nichts von diesem Gesetz und von der Anforderung weg. Er sagt nicht, Leute, ja, das gilt heute nicht mehr so. Und die Bibel, die soll euch auch nicht traurig machen und schon gar nicht soll sie euch ein schlechtes Gewissen machen. Nein. Er lässt das Gesetz mit all seinen Forderungen stehen und er verweist doch auf diesen größeren Zusammenhang der Gnade. Dietrich Bonhoeffer, der schreibt in seinem Buch Nachfolge, da schreibt er von billiger Gnade. Und er sagt, wir müssen in dieser Spannung leben. Ja, Gnade gibt es. Einfach so. Können wir nichts für tun, um sie uns zu verdienen. Gott ist gnädig. Und nichts, was wir tun oder nichts, was wir nicht tun, können uns irgendwie dazu bringen, dass Gott uns schneller oder was auch immer gnädig ist. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Aber gleichzeitig, damit die Gnade nicht zur billigen Gnade wird, muss sie unser Leben verändern. Müssen wir sichtbar immer mehr wie Jesus werden, seine Werke tun. Und ich glaube, je nachdem, um welches Thema es geht, stehen wir in dieser Gefahr, diese Spannung entweder in die eine oder in die andere Richtung aufzulösen. Und alles, was dabei rauskommt, ist irgendwie schief. Entweder versuchen wir uns durch frommen Aktionismus irgendwas zu verdienen und können die Gnade nicht annehmen, uns nichts schenken lassen. Oder aber wir sehen nur die Gnade und nur die Liebe und kriegen diesen Anspruch des heiligen Gottes nicht mehr an uns ran. Beide Seiten sind nichts. Wir müssen diese Spannung aushalten. Die Gnade von Jesus an uns ranlassen, aber auch diesen Jesus an uns ranlassen, der sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen. Diesen Gott an uns ranzulassen, der sagt, ich bin heilig und ihr sollt es auch sein. Esra sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr müsst nicht über den Anforderungen des Gesetzes verzweifeln. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder wörtlich steht hier, die Freude am Herrn ist eure Schutzmauer. Und das ist ein fantastisches Bild. Denkt nochmal dran, welche Situation sich das Volk befindet. Seit 5 Tagen ist die Mauer fertig. Aber innerhalb der Stadt ist noch Chaos und Zerstörung. Und Esra gibt diesem Volk diese Zusage und die gilt auch uns. Ich finde die genial, dass er sagt, Gott ist für dich wie eine schützende Stadtmauer. Und ja, innen mag noch manches kaputt sein. Innen gibt es noch vielleicht einiges, was wieder aufgebaut werden muss. Aber sorge dich nicht. Gott umgibt dich. Gott ist diese schützende Mauer für dich. Und weil das die Zusage ist, deswegen gehen sie los und am Ende des Tages, sagen, das Ende des Tages ist Freude. Sie freuen sich und feiern ein Fest. Sollte eigentlich auch bei jedem Gottesdienst so sein, dass wir irgendwie nicht niedergedrückt irgendwie durch die Tür rauskriechen, sondern ermutigt und froh in Gott sind. Und an sich würde man sagen, hier ist ein super Ende der Predigt. Hier wäre ein gutes Ende der Predigt. Zeitlich nicht, ich habe noch 5,5 Stunden, aber an sich wäre hier ein gutes Ende. Das Volk hat Gottes Wort gehört, sind erschrocken und aus Gnade wieder beruhigt und alle freuen sich. Aber ich habe noch Zeit. Es geht noch weiter. Die Geschichte ist da noch nicht vorbei. Wir waren am ersten Tag des siebten Monats. Und jetzt kommt der 2. Tag des 7. Monats. Nur noch ganz kurz. Ab Vers 13. Am 2. Tag kamen die 7 Oberhäupter des ganzen Volkes mit den Priestern und den Leviten zu Esra, dem Lehrer, um die Worte des Gesetzes noch genauer zu studieren. Da fanden sie im Gesetz, was Mose auf Befehl des Herrn geschrieben hatte. Die Israeliten sollen während des Festes im 7. Monat in Laubhütten wohnen. Und sie sollen in Jerusalem und in allen ihren Städten ausrufen und bekannt machen, geht auf die umliegenden Berge und holt frische Zweige von edlen und wilden Ölbäumen, Myrten, Dattelpalmen und anderen dicht belaubten Bäumen, damit wir Laubhütten bauen können, wie das Gesetz es vorschreibt. Da ging das Volk hinaus, holte Zweige und baute sich Laubhütten. Die einen auf den flachen Dächern ihrer Häuser, andere in ihren Höfen, in den Vorhöfen des Tempels und auf den freien Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. Die ganze Gemeinde der Heimkehrer baute Laubhütten und wohnte in ihnen. Das hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas des Sohnes Nuns bis zu diesem Tag nicht mehr getan. Alle waren glücklich und voller Freude. Das ist der 2. Tag. Nur ganz kurz. Die Oberhäupter, die Leiter des Volkes, die gehen zu Esra, um das Wort Gottes noch besser zu verstehen. Sie wollen nach diesem Abend, wo sie gefeiert haben, wo sie Gott gefeiert haben, nach diesem Abend der Freude, wollen sie nicht einfach weitermachen wie bisher. Sie wollen keine billige Gnade. Sie wollen wissen, was ist eigentlich Gottes Wille für unser Leben. Deswegen gehen sie zur Schrift, deswegen gehen sie zum Schriftgelehrten. Was sagt die Bibel, was sagt die Schrift darüber aus, was Gottes Wille für unser Leben ist? Eine ganze Menge. Ich habe einen Vers rausgegriffen, der hier, wie ich finde, gut passt. In Thessalonicher 4, Vers 3 schreibt Paulus, der Wille Gottes für euch ist eure Heiligung. Das ist Gottes Wille für mein Leben. Gottes Wille für mein Leben ist mein Ich 2.0. Meine Heiligung, mein mehr werden wie er, mein mehr entsprechen meiner Gottebenbildlichkeit, mein Jesus immer ähnlicher werden. Das ist Gottes Wille für mein Leben. Mein mehr Jesus widerspiegeln. Wie kann das gehen? Frage hatten wir am Anfang schon mal, wie geht das? Paulus, der schreibt im 2. Korintherbrief, dass es eine Sache gibt, wenn wir die tun, dann wird das in unserem Leben mehr und mehr Wirklichkeit werden. Und zwar, wenn wir Jesus anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Er schreibt, Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes, wie in einem Spiegel. Im Sehen, wir sehen Christus. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Durch das Anschauen von Jesus, durch den Heiligen Geist in uns, durch das Anschauen von Jesus passiert etwas in uns. Deswegen gehen die Leiter zu Esra. Sie erhoffen sich von Gottes Wort Klarheit. Sie wollen wissen, was sind die nächsten Schritte für uns. Wir befinden uns am 2. Tag des 7. Monats und wie Sie so in Ihrer Bibel lesen, stoßen Sie auf dieses Gebot Gottes, das Laubhüttenfest zu feiern. So, wann soll das gefeiert werden? Im 7. Monat. Und Sie sehen, hey, komischerweise, das gilt uns. Wir sind am Anfang des 7. Monats. Im 7. Monat soll das Fest gefeiert werden, um an Gottes große Befreiungstat zu erinnern. Und Sie sehen, dieser alte Text, der betrifft mich. Obwohl es ehrlich gesagt nicht viel Sinn macht, wenn das eigene Haus noch nicht fertig ist, Energie in irgendeine Laubhütte zu verschwenden. Obwohl das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten keiner so richtig mehr so gefeiert hat. Obwohl kein Mensch um mich herum das so lebt. Trotzdem tun sie das, weil sie es als Willen Gottes für ihr Leben erkannt haben. Und das Interessante ist, das ist keine Last für sie, sondern das Ergebnis davon ist wieder, sie waren glücklich und voller Freude. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mir geht das manchmal so, wenn ich mir so Menschen um mich herum anschaue und dann die Bibel sehe. Warum soll ich so leben? Warum soll ich mich daran orientieren? Das macht kein Mensch so, den ich kenne, zumindest keiner, der vernünftig erscheint. Warum soll ich das tun? Das kostet doch was. Und dann erkenne ich immer wieder, dass es gut ist für mich und für mein Umfeld, wenn ich mich hinterfragen lasse, wenn ich Buße tue, wenn ich da gehorsam bin, wo ich sehe, Gott hat sich da was anderes in meinem Leben vorgestellt. Und je mehr ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, umso besser, muss ich sagen, gefällt mir der Umgang, wie das Volk hier mit dem Wort Gottes umgeht. Ich glaube, es wäre für uns alle echt hilfreich, wenn wir uns davon die eine oder andere Scheibe abschneiden würden. Zusammengefasst, das Erste ist, sie erwarten, dass Gott zu ihnen durch sein Wort redet. Sie erwarten von der Predigt keine brillante Rhetorik, keine fromme, tolle Show. Nein, sie erwarten, dass durch die schwachen Worte von mir und von anderen, die hier predigen, dass dadurch Gott höchstpersönlich redet. Und zweitens, was mir gefällt, ist, dass hier nicht so ein blinder Biblizismus zu finden ist. So nach dem Motto, ja, es gibt einen Vers dazu in der Bibel, irgendwo wird sich schon einer finden lassen, also ist das Gesetz. Natürlich kann ich mit der Bibel alles rechtfertigen, wenn ich irgendwelche Verse aus dem Zusammenhang rausnehme. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann ich auch Kindesopfer und was weiß ich was rechtfertigen. Was wir hier sehen ist, dass die Schrift erklärt und veraktualisiert werden muss. Wie geht das? Es geht zum einen, indem Schrift durch Schrift ausgelegt wird. Dass ich nicht durch einen Vers zu einer Auslegung kommen kann, die dem Rest der Schrift oder der Mitte der Schrift Christus widerspricht. Wie geschieht das noch? Das geschieht durch unsere Vernunft. Gott hat uns mit Vernunft begabt. Und manche Texte in der Bibel, die sind ganz klar in einem bestimmten Kontext verortet. Und da ist deutlich, wenn es um, was weiß ich, gewisse Reinheitsgebote im Alten Testament geht, da ist deutlich, das gilt uns heute nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit. Aber was ich dahinter sehe, ist dieser Gott, der die Menschen liebt und der ihnen Gutes will. Und das gilt mir. Da ist Vernunft gefragt. Da sind unsere Mitchristen gefragt, die uns helfen, Gott zu verstehen. Und natürlich, last but not least, der Heilige Geist in uns, den Gott uns geschenkt hat, damit er uns sein Wort erklärt und aufschließt und für uns persönlich macht. Und was mir an dem Umgang von dem Volk mit Gottes Wort gefällt, ist, dass sie sich persönlich hinterfragen lassen. Dass sie das Wort, was alt ist, dass sie es als persönliche Ansprache Gottes an sich selbst sehen. Und dass sie daraufhin ihr Verhalten verändern. Ich hatte vor anderthalb Wochen so eine Situation, wo es genau darum ging. Ich sollte für einen hier aus dem Abendgottesdienst einen Gefallen tun und ich habe diesen Gefallen getan, habe aber vergessen, ihm Bescheid zu sagen. Und dann kommt ein Tag später die SMS. Ich hätte ihm am Abend kurz sagen sollen, ja, klappt oder klappt nicht. Ich musste jemand erreichen und was fragen. Und dann kommt am nächsten Tag die SMS, sag mal, hast du mich vergessen? Und in dem Moment schießt mir es wieder in den Kopf. Ich dachte, nein, ich habe dich nicht vergessen, aber ich habe vergessen, dir Bescheid zu geben. Und mir war das peinlich. Ich wollte irgendwie nicht blöd dastehen. Und ich nehme mein Handy und tippe eine Antwort und sage, nee, ich habe denjenigen noch nicht erreicht, meld mich nachher. Bumm, weg und raus. Weil ich wollte nicht dastehen als jemand, der unzuverlässig ist. Ich wollte nicht dastehen als jemand, der irgendwie den anderen vergisst. So, ich habe ihm dann die Info 2 Stunden später gegeben. Alles gut. Ist ja nichts passiert. Hat ihm nicht wehgetan und nichts. Und man könnte sagen, was war das jetzt? War irgendwie eine Ausrede. Man könnte auch sagen, es war eiskalt gelogen, per SMS zumindest. Und einen Tag später lese ich diesen Text und lese davon, wie Gottes Wort Menschen hinterfragt und wie sie daraufhin ihr Verhalten verändern. Und dann ist in mir so ein Kampf abgegangen, wo auf der einen Seite war mir völlig klar, das, was du gemacht hast, das war Shit. Das geht nicht. Das ist Sünde. Und auf der anderen Seite war diese, ach komm, nee, ist ja an sich nichts passiert. Das hat ihm nicht wehgetan, er hat seine Info, alles prima. Und das ging ein paar Minuten in mir hin und her und ich wusste, ich muss mein Verhalten ändern. Ich wusste, das ist falsch, was ich gemacht habe. Aber ich wollte nicht, weil es ist peinlich. Ich habe ihn angerufen, habe ihm gesagt, du, es tut mir leid, ich habe dich gestern angelogen. Kannst du mir das bitte vergeben? Und der hat super reagiert. Das hat, interessanterweise hat das, würde ich behaupten, unsere Beziehung nicht geschadet. Er hat gesagt, ey, ich finde das cool, dass du das sagst, ich hätte das nie gemerkt. Aber es bedeutet mir was, dass du ehrlich zu mir bist. Was ich damit meine, ist, wenn wir uns von Gottes Wort hinterfragen lassen, Buße tun, unser Verhalten ändern, dann führt das dazu, dass wir nämlich Freude erfahren. Die Frage ist, darf dich das Wort Gottes hinterfragen? Darf sein Lebensstil hinterfragen? Darf ihn korrigieren? Und ich will gar nicht irgendwelche zig Beispiele aufzählen. Ich glaube, ihr wisst selber ganz genau, wo euer Leben irgendwie so aussieht, wo ihr sagt, ich glaube, eigentlich hat sich Gott hier was anderes vorgestellt. Eigentlich lebe ich nicht das, was Gott für mich im Sinn hatte, was Gott sich für mich wünscht. Und ich will euch Mut machen. Ich will euch Mut machen, auf Gott zu vertrauen, dass sein Wort gut für euch ist, dass sein Wille für euch in euer Leben gut ist und euch darauf einzulassen. Ich bin überzeugt davon, wenn wir diese Woche uns im Wort Gottes aussetzen, sei es beim Bibellesen, sei es beim Abendmahlsgottesdienst, was auch immer, und genauso rangehen, wie das Volk das getan hat, nämlich, dass wir erwarten, dass Gott zu mir redet und dass wir dann das, was wir lesen, das persönlich nehmen und das Ganze dann konkret in Taten umwandeln, dann wird das Freude erzeugen. Freude in mir, Freude in uns und Freude in den Menschen um uns herum, denn indem wir das tun, werden wir Stück für Stück Jesus ähnlicher. Und wenn das keine frohe Botschaft für unser Umfeld ist, dann weiß ich auch nicht. Gott segne euer Hören auf Gottes Wort. Amen.
Ja, wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, eine Zeit, in der wir das, was wir gehört haben, einfach nochmal durch den Kopf gehen lassen können. Ja, manchmal schnappt man das dann alles so auf, was der Pastor gesprochen hat und kann es gar nicht so verinnerlichen. Und das ist jetzt wirklich so die Zeit, die ihr nutzen könnt, genau das gedanklich nochmal durchzugehen oder einfach auch euer Herz für das eine oder andere zu öffnen. Wir laden euch ein, dass ihr zu diesen Liedern aufsteht. Manchmal ist es so eine, ist es gut, wenn man eine äußere Haltung irgendwie nutzt, um sich auf etwas zu konzentrieren, um sich auf Gott zu konzentrieren. Und genau, deshalb möchten wir euch herzlich einladen, aber ihr dürft auch natürlich gerne sitzen bleiben. befreit durch deine Gnade, schließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine